Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Henrik Rasohn und ich begrüße heute bei uns im Studio Dieter Langendörfer.
Bin gerne hier.
Jawohl. Ich habe auch lang um Sie gekämpft, dass Sie endlich hierher kommen. Und endlich habe ich es geschafft.
Es waren ein paar Jahre, glaube ich.
Ja, ein paar Jahre war das jetzt. Nicht jedem wird Dieter Langendörfer was sagen, aber wenn ich ein bisschen was über ihn erzähle, wird wahrscheinlich jeder gleich Aha sagen. Wir fangen erstmal so ein bisschen an, bei Ihnen in die Biografie zu gucken. Geboren in Saarland, in Völklingen, Umzug nach Koblenz, gemeinsam mit der Familie. Das hat so einen Bundeswehrhintergrund gehabt. Und Sie haben sich dann selbst 1970 bei der Bundeswehr dann verpflichtet. Sicherheitsoffizier im Rang eines Oberleutnants waren Sie dann zuletzt. Haben auch Betriebswirtschaft nebenbei studiert. Ja, und dann eine Anzeige im Hamburger Abendblatt gelesen. Männer, die man ruft.
Heute müssen wir das ergänzen.
Ja, heute muss man sagen, Frauen und ja, Männer, die man ruft.
Genau, ne? Oder umgekehrt, ja, ja, genau. Richtig.
Was war der Grund, sage ich mal, dass Sie von der Bundeswehr zur Polizei gewechselt sind?
Erstens, mein Vertrag war beendet. Ich war Zeitsoldat. Also dann hat man immer nur ein paar Jahre, für die man sich verpflichtet hat. Zweitens, ich war verheiratet, hatte eine Tochter und meine Frau kam aus Hamburg. Und die Perspektive, bei der Bundeswehr nach Hamburg zu kommen, die war unter 1%. Okay. Also haben wir uns entschlossen zu sagen, Bundeswehr AD. Es gab noch mehrere Gründe.
Ja. Aber diese Anzeige gab es wirklich?
Die gab es wirklich. Und die hat mich auch dementsprechend angesprochen.
Okay, alles richtig gemacht. Ja, 1977 dann Eintritt in die Schutzpolizei, dann erstmal dort gelernt, die Kripo-Karriere dann eingeschlagen. Kriminalkommissariat in Billstedt war so die erste Station, wenn ich das richtig recherchiert habe. Besuch der Fachhochschule der Polizei, Kommissar im Rauschgiftdezernat, Personalratsvorsitzender der Hamburger Kripo, Lehrer an einer Polizeischule. 1984 dann Beginn als verdeckter Ermittler bei der organisierten Kriminalität, Fachdirektion 65, also die Reeperbahn-Spezialeinheit, würde man jetzt dazu sagen.
Ja, nicht nur Reeperbahn, aber speziell eben organisierte Kriminalität in Hamburg.
Ja, ja. 1991 Leitung LKA Abteilung 26, das war dann die Spezialdienststelle für organisierte Kriminalität, wo die OKFD 65 drin aufgegangen ist?
Das gab es selten, wenn ich das unterbrechen darf, weil ich war quasi Mitarbeiter in dieser Abteilung. Ja. Und nachdem ich dann den Aufstieg in den höheren Dienst geschafft hatte, durfte ich auch die Leitung übernehmen. Mhm. Das ist schon sehr speziell.
Mhm. 95 Wahl zum Landesvorsitzenden, Bundesdeutscher Kriminalbeamter. So, und jetzt wird es interessant. 95 dann Leitung LKA Abteilung 24. Stichworte Waffenschmuggel, Milieukriminalität, Raub, Erpressung, Geiselnahme. Und 1996 dann der Fall, über den bis heute noch geschrieben, berichtet, gesendet wird. Ja. Die Entführung von Jan-Philipp Reenzma, wo Sie damals die Sonderkommission dann geleitet haben.
Richtig. Das war quasi der Höhepunkt meiner polizeilichen
Fall Ihres Laufbahn. Lebens. Vielleicht kommen wir ja heute ein bisschen darauf dann zu sprechen. Dann, gab es so ein bisschen in Ihrer Karriere, ich möchte mal sagen, das hätte sich in die eine oder andere Richtung entwickeln. Es gab so ein paar Unstimmigkeiten, so möchte ich es mal sagen. Es war eine Diskussion, ob Sie zur Führungsakademie der Polizei nach Hutrup wechseln. Aber dann tatsächlich haben Sie dann eine ganz andere Ausfahrt genommen. Das Bild passt auch ganz gut, weil Sie nämlich zu Volkswagen gewechselt sind und dort Sicherheitschef vom gesamten Konzern geworden sind und später dann Sicherheitsberater von Herrn Piech, der damals dann Aufsichtsratschef war. Eine spannende Karriere.
Abwechslungsreich.
Ja. Ganz viele Punkte, über die wir heute sprechen möchten. Und zwar im ABC des Todes. So heißt das. Die Idee war mal ursprünglich, weil ich dann auch mit Mordermittlern dann zu tun hatte und deswegen ABC des Todes. Das passt bei Ihnen jetzt nicht so gut.
Nicht unbedingt.
Aber die Idee dahinter ist, dass wir anhand der Fragen, anhand der Buchstaben vom ABC Ihnen Fragen stellen.
Beim X bin ich mal gespannt.
Schauen wir mal. Das war der schwierigste Buchstabe.
Ja.
Ich habe mir ein paar Fragen überlegt.
Okay.
Und wir schauen einfach mal, wo wir hinkommen, um so ein bisschen ein Kriminalisten- und Sicherheitsexpertenleben aufzurollen. Und wir fangen an mit dem Buchstaben A, Angst. Ich habe ein Zitat aus dem Hamburger Abendblatt in einem Artikel über Sie gefunden. Da heißt es, sein Motto, wer keine Angst hat, ist nicht in der Lage, sensibel zu reagieren. Ist das richtig?
Ist fast wörtlich richtig, ja. Mhm. Richtiges Zitat. Stammt aus meiner Zeit als verdeckter Ermittler.
Mhm.
Wobei der Begriff Angst ist natürlich, muss man definieren, Angst, Furcht, was auch immer. Auf jeden Fall diese Beklemmung, die man hat, dieser seelische Zustand in einer Situation, wo man merkt, es ist hier ein hohes Risiko, auch für dein eigenes Leben. Und ich denke, dass das ganz wichtig ist, weil wenn man, es ist im Sport genauso, denke ich, wie jetzt beim Zehnkampf beispielsweise in Tokio, wenn man da bei dem 1500-Meter-Lauf am Schluss nicht eine gewisse Angst in Anführungsstrichen hat, dass man nämlich auch vielleicht noch vom ersten Platz runterfällt in dem Falle, dann gibt man sich vielleicht doch noch mehr Mühe und gibt alles, was man hat und achtet eben auch auf alle Nebengeräusche, auf Sensibilitäten, die man sonst vielleicht übersieht. Also in der Gesamtschau ist das ein wichtiger Akt, dass man vorsichtiger wird.
Es ist ein bisschen schizophren, sage ich mal, wenn man einerseits sozusagen so tun muss, sei kriminell, andererseits immer in der Rolle natürlich nicht gefangen bleibt, sondern natürlich immer weiterhin auch Ermittler bleibt. Schwierig.
Kritisch und schwierig. Deswegen gibt es eine Menge Voraussetzungen, wer verdeckter Ermittler werden kann. Es wird oft in den Fernsehfilmen auch vermischt und vermengt. Oft sind es nur Aufkäufer oder kurzfristig, die abtauchen in eine andere Welt. Der richtige verdeckte Ermittler ist langfristig angelegt. In Amerika ist er so Vorbild gewesen mit dem Undercover Agent. Mhm. Der ist so richtig eingetaucht. Und einer der Voraussetzungen ist, dass man eigentlich ein guter Schauspieler sein muss. Also im Prinzip braucht man sehr viel Kreativität sowieso und sehr viel Beobachtungsgabe. Man muss sich viel merken können. Aber vor allen Dingen in dieser schizophrenen Welt, in der man wirklich ist, muss man aufpassen, dass man nicht, ich sag mal, abstürzt. Es gibt den einen oder anderen Fall, wo ein verdeckter Ermittler auch nicht mehr zurückgekommen ist, sage ich einfach mal. Und deswegen ist es wichtig, da die richtigen Menschen auszuwählen.
Haben Sie sich dafür freiwillig dann gemeldet oder wurde gesagt, Mensch, Langdörfer, Sie sind ein guter Schauspieler?
Einer der Voraussetzungen ist, es geht nur freiwillig. Ja. Also wenn das in Filmen manchmal anders ist, es ist die Basis nur Freiwilligkeit. Und die Basis, was auch in manchen Filmen nicht gut rüberkommt, ich bin sehr kritisch, also Tatort gucke ich nicht mehr, dass Sie auch selbst entscheiden, wann Sie aufhören.
Okay.
Es kann kein Vorgesetzter sagen, Sie müssen jetzt noch ein Jahr das machen, sondern wenn Sie an einen Punkt gelangt sind, wo Sie sagen, da gehe ich nicht mehr rein in die Szene. Das ist mir jetzt zu viel und ich will auch nicht mehr. Dann hören Sie auf.
Okay. B, Bundeswehr. Wir haben ja schon ein bisschen erzählt, was Sie da gemacht haben. Sie waren in der Spionageabwehr. Was ist denn da so der Arbeitsalltag damals gewesen?
Das war die letzte Verwendung.
Wenn Sie heute drüber sprechen können.
Kann man auch so, ne? Denke ich. Erstens ist das lange her und zweitens Verschwiegenheit gibt natürlich auf jeden Fall bestimmte Dinge, die geheim, streng geheim sind. Das ist einer der Punkte, die man da zum Beispiel macht, einteilt.
Mhm.
Was ist nur vertraulich oder sehr vertraulich? Gibt es so mehrere Stufen, wo man auch den Zugang haben muss. Und dieser, das nennt sich S2-Offizier, also im Stab eines Bataillons. Und dann sorgt man dafür, dass man Maßnahmen ergreift, meistens präventive Maßnahmen gegen Spionage, gegen Sabotage und gegen Zersetzung. Das ist auch ein toller Begriff. Und das geht los, dass man eben die, wie ich später bei VW das machen durfte, ein Gelände, ein Gebäude dementsprechend schützt und sichert, technisch sichert und personell sichert. Und dass man eben Leute schult, sensibilisiert, Programme entwickelt, Trainings entwickelt, aber auch Übungen macht. Das fand ich immer am witzigsten auch.
Mhm.
Ist aber nur so ein Beispiel aus dem Stegreif. Man hat dann einen Koffer im Flur irgendwie abgestellt, hat das Ganze beobachtet. Damals gab es noch wenig Video und so. Also muss man also meistens persönlich machen oder mit anderen Mitstreitern. Und dann zu schauen, wie reagieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Der Koffer da steht auch.
Ja, genau. Die meisten haben das überhaupt nicht beachtet. Und das sind so Übungen, um dann die Sensibilität zu erhöhen. War kein schlechter Job, aber die Bundeswehr, muss ich sagen, war sowieso zu der Zeit noch, wenn man Nagold, wird Ihnen nichts mehr sagen, das sind so alte Begriffe, wo man dann wirklich gemerkt hat, dass noch sehr, sehr viel aus der alten Nazi-Zeit übrig blieb. Und auch sehr vieles, dieses Befehl und Gehorsam auch nicht für jedermann ist. Also für mich, habe ich gemerkt, ist nicht unbedingt das Gelbe vom Ei.
Okay, okay. Buchstabe C, also Sie haben das Prinzip verstanden.
Ja,
ne?
Ja. Ich kann auf jeden Buchstaben antworten, was ich will.
Ja. Im Prinzip. Ich kann es schwer überprüfen. Ne? Buchstabe C, Cosa Nostra. Ich habe gelesen, Sie sind ja auch ein Mafia-Experte gewesen, kennen sich da gut aus.
Ja.
Wir hatten hier bei uns in der Region in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder so Meldungen, dass es zumindest Verdächtige gab, auch eine Festnahme im Kreis Gifhorn, wo einer vor einer Pizzeria festgenommen wurde, der in Italien gesucht wurde und mal in die deutsche Provinz rübergemacht hat.
Das ist vor allen Dingen die Geschichte, die mit Sicherheit stimmt, dass die Cosa Nostra, die aus Sizilien kommt. Mhm. Es gibt vier insgesamt, will ich jetzt nicht oberlehrerhaft aufzählen, aber vier große Organisationen. Und eine ist die Cosa Nostra aus Sizilien, die eben auch kurz meistens auch die Mafia genannt wird. Das ist im Prinzip
Camorra gibt's noch,
Gata noch
und die Unita, noch die Sacra Corona Unita.
Ja, genau, die vier insgesamt, die im Süden Italiens sich das aufgeteilt haben. Und sicher ist, sind die Erkenntnisse, die ich damals schon sammeln durfte, also in den 90 bis in die 90er Jahre, dass Deutschland ein Ruheraum, ein Rückzugsraum ist für viele Menschen der Cosa Nostra.
So zum Abkühlen oder wie?
Ja, um aus dem Verkehr gezogen zu werden, um nicht, wenn oft sind die, durchaus auch Killer oder andere Straftaten haben die gemacht und werden in Italien vor allem gesucht. Und oft ist es auch heute noch so, auch bei der Europäischen Union, wenn man im Ausland ist, wird man nicht mehr so gesucht. Und das haben viele gemacht. Und wir hatten sogar mal ein Programm, das nannte sich italienische organisierte Kriminalität, also IOK. Mhm. Und da war ein Ansatz zu schauen, die Geburtsorte dieser Menschen, die hier in Deutschland leben.
Ja.
Und dann hat man immer wieder gesehen, dass in bestimmten Regionen, also Kempten ist da ganz speziell, aber Wolfsburg auch, bestimmte Leute wohnen aus bestimmten Regionen, aus bestimmten Orten, die dann auch familiär zusammenhängen. Und die Cosa Nostra basiert auf Familie. Und das heißt ja nicht, jede italienische Familie gehört zu Cosa Nostra. Aber es gibt schon gewisse Zusammenhänge, die man dann beobachten kann. Aber sie sind in Deutschland mehr oder weniger immer noch unauffällig. Ich selbst habe mal das Prinzip aufgestellt, OK läuft wie geschmiert. Und das ist es auch. Und nur dann wird OK deutlich, wenn es nicht wie geschmiert läuft. Das war zum Beispiel in Duisburg mal der Fall.
Oder
da gab es sechs Tote in der Pizzeria. Das ist dann eben außergewöhnlich. Das möchte weder die Cosa Nostra noch andere, weil das eben
gucken
immer...
Gucken alle nämlich genau hin. Ne?
Genau. Ja. Dann gehen sie in die Öffentlichkeit und dann werden sie auch beobachtet. Das wollen sie also nicht. Und deswegen läuft das alles meistens sehr ruhig.
Und in so einer Stadt beispielsweise jetzt wie Wolfsburg, hoher Anteil von Italienern, kann man davon ausgehen, dass dort Vertreter verschiedener Familien dort sozusagen ansässig sein könnten?
Also Kempten und Wolfsburg sind die beiden Städte, wo die meisten Italiener in Deutschland leben. Ja. Nach den Zahlen, die ich noch vor kurzem mal geguckt habe, sind es in Wolfsburg über 5.000, vielleicht sogar mehr. Und ich bin der Meinung, dass es in Deutschland und in Wolfsburg vielleicht sogar von jeder Organisation einen Statthalter gibt. Bin ich ziemlich überzeugt davon.
Okay. Buchstabe D. Druck. Sie haben es schon so ein bisschen anklingen lassen aus Ihrer Zeit als verdeckter Ermittler. Gab es in Ihrer Karriere Situationen, wo Sie, sag ich mal, wo der Druck wirklich auf Sie gelastet hat? Vielleicht mal den Fall Rehms mal aus dem Vorgelassen. Aber wie war das, sag ich mal? Wie geht man da als Ermittler da rum? Gerade in so einer Stadt wie Hamburg, wo dann auch noch auf einen drauf gucken. Ne?
Also Druck kann man nicht wegdiskutieren, der ist vorhanden. Ist recht bei der Polizei, insbesondere durch die Politik.
Abstrakt in Hamburg, weil es natürlich alles enger ist.
Eben, abstrakt formuliert in Hamburg sowieso Stadtstaat. Der Innensenator ist politisch, logischerweise. Der Staatsrat, das ist der Stellvertreter, ist auch politisch. Bis hin zum Polizeipräsidenten sind alle politisch. Dementsprechend auch in einer bestimmten Partei. In Bayern ist das anders, da sind sie alle von einer anderen Partei, aber auch dementsprechend strukturiert. Und die wollen natürlich ihre Politik durchsetzen. Und da kommen schon erst recht, wenn man dann im höheren Dienst ist, quasi Manager der Polizei ist, nicht mehr nur Sachbearbeiter, sondern im Prinzip Konzepte erstellt, Dinge umsetzen möchte, Verbesserungen, dann kommt man unter Druck, weil es nicht unbedingt gleichbedeutend ist, dass das mit der politischen Richtung stimmt. Und dann gibt es natürlich so diesen vorauseilenden Gehorsam bei vielen, gerade in der Polizei, meiner Ansicht nach, die immer sich fragen, was denkt der Senator? Und das schlägt man ihm auch vor und kommt dabei gut über die Runden. Wenn man allerdings oft fachlich diskutiert oder auch Vorschläge macht, ist es nicht unbedingt immer die politische Richtung. Und dann kommt man unter Druck. Ein anderer Druck vielleicht noch kurz angesprochen, so als verdeckter Ermittler. Wenn Sie in bestimmten Gebieten tätig sind, auch in bestimmten Lokalen vor allen Dingen, und da passiert etwas, wie zum Beispiel eine Schießerei, und Sie müssen am nächsten Tag aber da wieder rein, dann ist es auch ein Druck, wo man, da kommt die Angst wieder dazu und andere Umstände, wo man eben schaut, am liebsten möchte man nicht rein. Aber das ist eher dann auffällig, also muss man rein. Das sind auch solche Drucksituationen, die man durchstehen muss.
Buchstabe E. Was war die schwierigste Entscheidung, die Sie in Ihrer Karriere treffen mussten? Als Kriminalist, füge ich mal an.
Also da muss ich auf Rehns mal kommen. Das war letztendlich die schwierigste Situation, weil es uns allen, der ganzen Sonderkommission, darum ging, Herrn Rehns mal zu befragen. Das ist eine Situation, ich möchte noch mal ganz kurz abstrakt werden. Geiselnahme ist dann der Fall, wenn Sie Täter und Geiseln kennen und wissen, wo die sind, beispielsweise in einer Bank. Das ist schon schwierig genug. Und sie wissen nicht, wie der Geiselnehmer, was der vorhat. Sie können dann vielleicht eruieren, wer das ist. Und dann Gladbeck ist ein ganz schlimmes Beispiel dafür. Aber das ist schwierig. Aber Entführung ist noch schwieriger, weil sie wissen weder, wer
Großes
die Täter sind, noch wo das Opfer ist. Also eine ganz, ganz schwierige Situation. Und dann hatten wir ein Erfüllungskonzept, so nennt sich das. Das bedeutete, wir hätten alles gemacht, um den Herrn Rehms mal freizukriegen. Und das war die schwierigste Entscheidung, oft auch bei den Geldübergaben, weil das darf man nicht wegdiskutieren. Gleichzeitig haben Sie als Kriminalpolizei den Auftrag, auch zu ermitteln. Das lässt sich nicht, Sie sind ja nicht Erfüllungsgehilfe der Täter, sondern Sie müssen auch gleichzeitig schauen, ob Sie irgendwelche Erkenntnisse über die Täter oder über das Opfer oder über den Ort, wo das Opfer festgehalten wird, bekommen. Und das ist ein Problem. Und dann haben wir zum Beispiel nur ein Beispiel zu nennen mit dem Sprache, mit Telefon, mit Zahacker, den Täter oder einen der Täter so weit gebracht, dass er eben ziemlich klar sprechen musste, damit wir auch zu dem Ort kommen konnten, wo er das Geld haben wollte. Das ist nur so nebenbei. Aber wir wollten alles tun. Und das war die schwierigste Entscheidung. Jedes Mal im Einzelnen, bei jeder einzelnen Entscheidung, dass man das aber als roten Faden hatte und sich daran langhangeln konnte. Das war entscheidend.
Außer Rehnsmar, Buchstabe F, ein konkreter Fall, der Sie bis heute beschäftigt. Gibt es da was?
Ja, es gibt mehrere Fälle, die mich beschäftigen, aber die sind sehr, sehr weit weg. Also ich sag mal Barschel, das ist in den 80er Jahren gewesen. Das war der damalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, wurde in der Badewanne in Genf im Beau Rivage tot aufgefunden. Zufällig ein Sternreporter, der dort Fotos gemacht hat und dann eine Ermittlungsrichterin, die da nicht gute Arbeit geleistet hat und ähnliches mehr. Und alle wollten, dass es Selbstmord, wie Selbstmord aussehen sollte. Vielleicht war es ja auch Selbstmord. Aber es ging immer mehr in die Richtung Mord. Und bis heute ist dieser Fall nicht geklärt.
Und warum beschäftigt er Sie?
Ja, weil
aus professionellem Interesse?
Weil hier auch wiederum, das müsste man sehr lange ausführen, der Einfluss des Staates wichtig ist. Ich will jetzt nicht auf Nord Stream 2 eingehen, der beschäftigt mich auch noch, weil der aktuell noch ist. Wenn Sie da sehen, dass dort vermutlich 6, vielleicht auch 7 Täter, vielleicht kamen sie aus der Ukraine, Vielleicht hatten sie einen Auftrag aus den USA, dort die Nord Stream Leitung sabotieren, in die Luft sprengen. Milliarden Schaden, insbesondere für Deutschland. Milliarden. Man muss immer wissen, eine Milliarde sind 1.000 Millionen. Viele kriegen das durcheinander. Und ein Täter sitzt jetzt in Italien, ist, ich weiß den neuesten Stand gar nicht, wird auch kaum berichtet. Vielleicht schon ausgeliefert nach Deutschland. Mhm. Ein Ukrainer mit vielen Pässen. Und ich bin gespannt, was sich daraus entwickelt.
Vielleicht werden wir es lesen, vielleicht werden wir es auch in unserer Zeitung lesen. Ich hatte beim Buchstaben F auch noch eine Ausweichfrage sozusagen, wenn Sie auf die ersten nicht hätten antworten können, aber die möchte ich trotzdem jetzt nochmal stellen. Fehler.
Gerne.
Auch aus dem Artikel, aus dem Hamburger Abendblatt, auch im Zusammenhang mit der Rehnsmann-Führung, aber ich denke mal, das kann man auch ganz allgemein besprechen. Wir leben als Polizei in unseren Ermittlungen davon, dass die Täter Fehler machen. Das hat ein Kollege von Ihnen gesagt. Und dann werden Sie zitiert. Irgendwann kriegen wir sie alle. Der Fehler, ja, ist das der Schlüssel zum Erfolg für einen Kriminalisten?
Nicht zwingend der Schlüssel, aber es ist eine Rahmenbedingung. Ich bin wirklich der Meinung, wenn die Täter in vielen Fällen nicht so dumm wären, wie sie manchmal sind. Gott sei Dank für die Polizei. Mhm. Ich nehme mal diesen Fall, dass ein betrunkener Täter in eine Bank reinläuft, mit einer Spielzeugpistole laut Überfall brüllt, nichts bekommt, seinen Ausweis verliert und abhaut.
Klassiker fast.
Klassiker. Diesen Fall klären wir auf.
Ja.
Und das ist eben dann bei anderen Fällen umso schwieriger. Und deswegen ist es für die Polizei immer relativ gut, wenn die Täter Fehler machen. Und eigentlich macht jeder Täter Fehler. Man muss eben nur gucken, ob man sie erwischt, ob man die Fehler feststellt. Aber umgekehrt möchte ich auch klarstellen, auch die Polizei macht Fehler.
Und welche?
Also ganz reine menschliche Fehler. Ich habe letztens in einem Beitrag gesehen, wie ein Kriminalbeamter einen Tatverdächtigen, der einen Mord begangen haben soll, einen Vorschlag macht, einen Vorschlag zur Güte. Er würde ihm quasi weniger Strafe versprechen, wenn er den Mord gesteht. Das ist reiner Schwachsinn.
Ja.
Aber es gibt anscheinend immer wieder noch den ein oder anderen Kollegen oder Kollegin, die das irgendwo gelernt oder gehört haben. Das kann nur ein Staatsanwalt oder Richter oder beide zusammen, aber nicht die Polizei. Ja. Und das sind so Fehler, die eventuell dazu führen, dass es zum Geständnis kommt und der auch verurteilt wird, obwohl er nicht der Täter war, eventuell. Also es sind schon Fehler, die haben Gewicht.
Mhm. Mhm. G. Sie haben es so ein bisschen angedeutet. Gefahr. Gab es Situationen, wo Sie im Nachhinein sagen, da war ich wirklich in Gefahr?
Ja, aber nicht so. Es gibt die meisten Polizeibeamten, die ich kenne, haben in ihrem ganzen Polizeileben weder geschossen, noch dass auf sie geschossen worden ist. Gott sei Dank.
Haben Sie geschossen?
Ich habe geschossen und es wurde auf mich geschossen.
Okay. Ja. Aber verfehlt, sonst wenn Sie nicht heute vor uns sitzen.
Ja, beim Schießen selbst sage ich mal einfach, ich bin ein sehr guter Schütze, aber die Waffen und die Munition, die wir haben, die sind schon manchmal diskussionswürdig.
Warum?
Weil die nicht zwingend mannstoppend sind. Nein. Aber das wäre jetzt ein sehr fachliches Thema.
Ja.
Also es gibt Munition, die anders aussieht, aber das ist auch eine Frage von ja demokratischem und Menschenbild und Menschenwürde und all was dazugehört. Das andere ist, wenn auf sie geschossen wird, ist es schon ein bisschen kritischer. Da muss man Glück haben.
Sie müssen ja nicht ins Detail gehen, aber was für ein Hintergrund war das, als Sie?
Das war die Zeit als verdeckter Ermittler.
Mhm.
Und das war nicht ein Schuss auf mich als Polizeibeamter, sondern weil ich im Rahmen meiner verdeckten Ermittlung in einem bestimmten Lokal war. Und es kam jemand rein. Das war wie im Western.
Mhm.
Wirklich wie im Western, weil auch die Tür so eine Pendeltür war.
Mhm.
Und der hatte einen Ledermantel an. Und hatte in jeder Tasche eine abgesägte Schrotflinte und machte das wie im Film, machte die Ledermantel auf und schoss quasi ungezielt, aber doch schon, ich sag mal, in die Menge.
Mhm.
Und in dieser, so viel waren es nicht an Menge. Und ich stand bei den Leuten dort, die auf die geschossen worden ist.
Und nichts eingefangen?
Nichts eingefangen. Ich bin Sonntagskind und am Muttertag geboren.
Na, das ist gut.
Ja.
Das hilft doppelt.
Immer sehr viel Glück gehabt im Leben, ja.
Hamburg, meine Perle. Als Kriminalist, sag ich mal, ich gucke ja auf Hamburg, ne, schöne Stadt, Elbe, tolle Einkaufsmöglichkeiten, Amüsement, Restaurants, einfach schön dort zu leben. Ja. Wie guckt man als Kriminalist auf diese Stadt?
Mir fällt als erstes ein, dass es ungerecht ist für die Polizisten, was die Bezahlung angeht. Weil der Polizist, der in Hamburg als Landesbeamter tätig ist, bekommt ähnlich viel oder eher wenig Geld wie der in Niedersachsen oder in Bayern oder in anderen Aber Ländern.
An Lebenshaltungskosten.
Ja, erstmal das, höhere Miete und höhere Lebenshaltung, das sowieso, das ist erst recht. Aber er muss auch wesentlich mehr dafür tun. Also wenn ich sehe, was dort, Sie sagten das in meiner Vorstellung am KK 93 im Bildschirm, es war eine tolle Zeit als Einbruchsachbearbeiter, was nicht nur ich, sondern alle dort, die Einbruchsachbearbeiter waren, geleistet haben, das machen andere, was wir in einem Monat gemacht haben, machen andere in einem Jahr ungefähr.
Weil da einfach nur was aufkommt.
Jeden Montag alleine, wenn sie da durch Billstedt gefahren sind, hatten Tagesdienst, ich sag jetzt mal ohne, also zweistellige Zahl an Einbrüchen, die sie dann alle bearbeiten durften. Und sie hatten nicht nur Montag Tagesdienst. Okay. Also da gab es schon eine ganze Menge. Und das ist Hamburg. Aber Hamburg an sich, muss man auch noch sagen, ist eine schöne Stadt, wie Sie gesagt haben. Und wenn man sagt, Hamburg ist das Tor zur Welt. Dadurch ist es auch international und ist sehr viel Leben, sehr viel Hektik, sehr viel Amüsement, aber auch eben hohe Kriminalität. Und das Lebenswerte in dieser Stadt wird ein wenig geschmälert durch die Kriminalität. Deswegen ist es wichtig, auch dort, anders als man wegen in ländlichen Gebieten, wie auch in Wolfsburg, da ist es im Prinzip ruhig, da ist die Welt noch in Ordnung, dass man überhaupt auch dafür sorgt, dass die Menschen dort in Hamburg in Ruhe und Sicherheit leben können.
Ist Hamburg bedeutend für den norddeutschen Raum, was das Thema Kriminalität angeht, dass das auf Norddeutschland abstrahlt?
Natürlich. Es ist für die ganze Bundesrepublik. Also die Großstädte wie Berlin, natürlich Hamburg, auch Frankfurt, Köln, München. München ist die Welt noch ein bisschen in Ordnung. Aber die Großstädte sind die Zentren und die strahlen ab in die Umgebung, logischerweise.
Ja. Buchstabe I.
Da bin ich mal gespannt.
Industriespionage und Industriesabotage. Ich habe mal eine Presseinformation rausgesucht vom Bitkom-Verband und der hat im vergangenen Jahr vermeldet, deutsche Unternehmen rücken verstärkt in den Fokus von Angreifern aus dem In- und Ausland. In den vergangenen 12 Monaten waren 81% aller Unternehmen von Diebstahl von Daten und IT-Geräten sowie von digitaler und analoger Industriespionage oder Sabotage betroffen. Weitere 10% vermuten dies. 2023 lagen die Anteile noch bei 72,8%. Zugleich ist der Schaden, der durch diese analogen und digitalen Angriffe entstand, von 205,9 Milliarden Euro um etwa 29% auf nun 266,6 Milliarden Euro gestiegen. Die Pressemitteilung geht jetzt noch weiter. Das ist ein wichtiges Thema für Unternehmen.
Absolut. Oder? Das hätten Sie aber auch vor 20, 30, 40 Jahren auch schon lesen können. Fast dieselben Zahlen.
Dieselben Zahlen?
Ja. Können Sie ins Archiv gehen und da gab es immer schon Meldungen aus der Wirtschaft, aus bestimmten Kreisen natürlich auch heraus, die das immer wieder nach vorne gebracht haben. Die Schäden, da würde ich immer sehr kritisch drauf gucken. Wie gesagt, 1 Milliarde sind 1.000 Millionen. Viele verstehen das auch nicht. Aber es ist, ich sag mal, das sind Hochrechnungen, die sind, da würde ich mal ein Fragezeichen dahinter machen. Aber es sind Schäden da und es sind auch enorme Schäden da. Und es gibt ja genügend Beispiele, wo wirklich große Unternehmen geschädigt wurden. Viel kritischer finde ich diese Infrastrukturen, diese die für die Menschen wichtiger sind, zum Beispiel Krankenhäuser oder Wasserwerke oder Elektrizitätswerke, die auch zu wenig gesichert werden. Da ist der Staat für verantwortlich. Und bei den Industrieunternehmen sind die privaten Sicherheitsunternehmen beziehungsweise die privaten Konzerne verantwortlich für ihre Sicherheit. Da wird auch eine Menge gemacht. Aber ich denke, das ist auch ein Thema, das geht in Richtung Geheimdienste vor allen Dingen, in vielen Dingen. Und das ist ein ganz schwieriges Feld, gerade in Deutschland, weil wir uns immer ausrichten Richtung China und Russland. Wir haben aber auch hier Tätigkeitsfelder von anderen Befreundeten.
Friendly Fire.
Ja, Friendly Fire, absolut. Ja. Also ich erinnere nur an NSA, 3 Buchstaben, die oft gar nicht mehr so aktuell gesehen werden. Ich bringe nur das Beispiel, dass das Telefon von der Bundeskanzlerin vermutlich auch überwacht worden ist.
Das gehört sich nicht unter Freunden, war, glaube ich.
Macht man eigentlich nicht. Und genauso sind da, denke ich, Firmen betroffen, die in ähnlicher Art und Weise auch von vielen anderen ausspioniert werden.
Sie sind ja damals zu VW geholt worden, weil Erlkönige ausspioniert wurden.
Richtig.
Ja. In Ära Lessin. Ja. So mit geheimen Kameras, die dann am Wegesrand standen. Allerdings wurde der Fall aufgeklärt, bevor Sie gekommen sind.
Ja, das kann man sagen, aber ich war schon mit, ich will mich da nicht mit den irgendwelchen Lorbeeren schmücken, ganz bestimmt nicht. Aber ich könnte die Geschichte erzählen, dass es durch meine Erfahrung über die Remsmeier-Entführung, wie auch den Täter, er ist verurteilt worden, auch fassen konnten. Weil nämlich man sehr umfassend sich im Umfeld umgeschaut hat. Mhm. Das ging nachher auch bei mir in die Konzeption des Schutzes unseres Prüfgeländes Ära rein, dass man also nicht nur einen Zaun drumherum macht, sondern auch im Umfeld sich informiert, was passiert denn in den Dörfern, die drumherum liegen.
Und wer wohnt da, wer steigt im Hotel?
Genau diese Sachen. Mhm. Und bei dieser Recherche, die dann, wo ich schon mit involviert war, haben wir einen älteren Menschen aufsuchen dürfen, der ein Auto gesehen hat vor seiner Tür. Mhm. Mehrfach. Und das Auto fiel ihm auf. Und das war auf eine Autovermietung zugelassen in Bremen. Und dann konnte man feststellen, wer das ist. Und das war der Täter.
Ach, guck mal.
Ja, der hatte nicht damit gerechnet. Der hat das Auto immer ganz weit weggeparkt, ist dann, weil er Einzelkämpfer war und auch Bundeswehr belastet, hingelaufen zu den Orten, wo er dann ausspioniert hat und die Kamera installiert hat und ähnliches mehr. Also das war eine Geschichte, die auch sehr glücklich geendet ist.
Glauben Sie, das macht heute noch jemand, dass er sich da in den Wald hockt und versucht, irgendwie so ein Testfahrzeug irgendwie
zu erwischen? Nein, braucht man nicht mehr. Heute geht es eben über Internet, über Computer, über Online und Cyberkriminalität ist das Stichwort. Das ist braucht man sich heute, wie ähnlich wie die Mitstreiter, die Homeoffice machen, machen die Täter auch quasi Homeoffice.
Ja. Die Anschlussfrage passt ganz gut dran. Wie Jobwechsel.
Ja.
Ich hatte ja gesagt, 1996 von der Polizei dann in so einen Weltkonzern reingekommen. Wie war das?
Toll. Ich war Beamter auf Lebenszeit.
Ja.
Schon 46 Jahre alt, Kriminaloberrat, kein schlechtes Gehalt. Ja. Pensionsberechtigt. All das, das gibt man dann auf. Ich habe gekündigt. Es gibt ja auch andere, die haben sich nur freistellen lassen oder sind sogar pensioniert worden.
Einen Strich gemacht,
Ich habe einen Strich gemacht und zwar bewusst und gewollt auch. Und ich habe es nie bereut. Und es ist so, dieser Unterschied zwischen der Polizei und dem VW-Konzern oder der Wirtschaft schlechthin, der ist enorm. Ich sag's mal sehr verallgemeinernd, ich habe immer viele Vorgesetzte gehabt.
Bei VW oder bei der Polizei?
Oder immer. In beiden Institutionen, bei VW weniger. Und um damit anzufangen, da hatte ich das Glück durch meine Position, dass ich derjenige war, der fachlich sich von keinem mehr was sagen lassen musste. Fachlich.
Also die Bremsen wurden losgelassen.
Ja, ich war der Chef, was die Sicherheit angeht. Wenn es um Fragen der Sicherheit ging, wurde ich gefragt. Und es war keiner da, der höher war als ich und dem mir sagen konnte, was ich fachlich zu tun habe. Mhm. Ganz tolle Sache. Mhm. Natürlich hatte ich trotzdem Vorgesetzte. Aber da hatte ich Vorgesetzte, ich will meinen Vorstandsvorsitzenden dabei erwähnen, den Ferdinand Pirch, der beste Chef, den ich je hatte. Die meisten sehen das, oder viele sehen das anders. Für mich war das der beste Chef, den ich je hatte.
Warum?
Der fehlt heute. Heute fehlt Pirch an allen Ecken und Enden. Insbesondere, weil er gerade war, sehr gerade, Ziele hatte, Vertrauen wirklich in seine Mitstreiter hatte, denen er vertraut hat, wurde oft genug enttäuscht. Mhm. Aber er hat eine Fähigkeit gehabt, konsequent Ziele umzusetzen und sie nicht nur anzupacken, sondern umzusetzen und hat ein Team um sich herum gebildet, das ganz hervorragend war. Im Gegensatz zur Polizei, da hatte ich Vorgesetzte, wo ich sage, mein Gott, das muss nicht unbedingt sein.
Die dann politisch natürlich dann die Posten bekommen.
Die nicht unbedingt die Kompetenz hatten und auch nicht die Managementfähigkeiten hatten. Die hatten eher ihre Parteibücher und hatten dadurch ihre Karriere gemacht, wie es leider heute immer noch zu oft passiert, dass Mitstreiterinnen und Mitstreiter ohne jegliche große Berufserfahrung in politische Ämter und dann auch in andere Ämter gehen, wo sie in Behörden Leitung übernehmen und Dinge verantworten.
Ich hatte mir eigentlich kopiere ich für den Buchstaben P auf Balten.
Können wir nochmal drauf zurückkommen?
Wenn wir jetzt schon drüber sprechen, ist ja in Ordnung. Dann ziehen wir das einfach mal vor.
Aber da gibt es eine Menge über den zu sagen.
Ich hatte mal hier auch so ein Zitat auch aus dem Hamburger Abendblatt auch wieder rausgezogen. Wenn ich es vorlese, werden Sie gleich wissen, um was es geht. Entspannt blickte an den Kameras vorbei ein eleganter Herr, der jünger aussieht als 70, in taubenblauen, maßgeschneiderten Nadelstreifen, mit blauer Designeruhr und, wie kokett, kleinen Rennautos auf der königsblauen Krawatte. Porsche, was sonst? An seiner Seite sitzt Prominentenanwalt Matthias Prinz, hinter ihm sein Vertrauter und Bodyguard, der Ex-VW-Sicherheitschef Dieter Langendörfer, einst Rätselermittler der Hamburger Polizei. Zitat, in Österreich brauche ich keinen Personenschutz, in Deutschland ja. Von Herrn Pirch dann gesagt. War das so? War er gefährdet in Deutschland? Oder hat er ein bisschen jetzt kokettiert damit?
Nein, nicht kokettiert. Es gibt in Deutschland wie auch in anderen Ländern Vorschriften beispielsweise, die nicht wir als VW machen oder andere Firmen, sondern die laufen über das Innenministerium, über das BKA, also Bundeskriminalamt, oder über die zuständigen Landeskriminalämter. Mhm. Die machen jedes Jahr eine sogenannte Gefährdungsanalyse von bestimmten Personen. Mhm. Und da geht es alleine teilweise um die Funktion oder die Position. Mhm. Daraus ergibt sich eine sogenannte, ohne Oberlehrer zu sein, Positionsgefährdung.
Mhm. Also einfach nur, weil der VW-Aufsichtsratschef ist. Ne?
Oder ist weil man Innenminister ist. Oder weil man vielleicht bei einer Firma tätig ist wie Nord Stream 2 oder so. Keine Ahnung. Also wo man wirklich merkt, aus der Position heraus, aus der Funktion, Position heraus, ergibt sich eine Gefährdung. Der stellt nicht wir als private Sicherheit fest, sondern das BKA, das uns natürlich mit ins Boot nimmt, weil sie brauchen auch von uns Informationen bestimmte. Aber das wird jedes Jahr, wird dann eine Person wie ein Ferdinand Pirch als Vorstandsvorsitzender oder Aufsichtsratsvorsitzender von VW eingestuft, nennt sich das. Mhm. Und wenn er bestimmte Einstufungen hat, dann muss er auch geschützt werden. Das müsste eigentlich der Staat sogar machen.
Tja. Aber dann sind Sie wahrscheinlich mit ihm viel rumgekommen, oder?
Ich bin mit ihm sehr viel rumgekommen. Ich habe die ganze Welt gesehen, kann ich sagen. Ja, fast die ganze Welt.
Und hat das Spaß gemacht?
Das ist ja immer das im Nachhinein gesehen. Spaß gemacht allemal. Es war für mich.
Man kommt ja schon Eindrücke dann auch, wahrscheinlich. Ne?
Obwohl reduziert ist es so, Sie kennen den Flughafen, Sie kennen das Hotel.
Okay.
Und Sie kennen meinetwegen, ich sag mal, wie bei
Messehalle.
Die Messehalle oder irgendeine Veranstaltungshalle und vielleicht noch so die Wege dorthin. Und wir, das unterschätzen ja viele, wir bereiten das sehr vor. Wir schauen nur ein Beispiel raus. Genommen, natürlich auch immer, wo sind die nächsten Krankenhäuser? Wo ist die nächste Polizeistation? Sodass wir, wenn wir im Einsatz sind und es passiert irgendetwas, nicht erstmal auf den Navigator, sondern wir haben einen Ansprechpartner im Krankenhaus, wir haben einen Ansprechpartner bei der Polizei, mit denen wir vorher schon gesprochen haben, bei denen haben wir uns vorgestellt, die haben von uns die Erreichbarkeit. Das sind ja Dinge, die noch dabei passieren, sodass man schon Leute kennenlernt und auch vom Land ein bisschen was kennenlernt, weil wir meistens ein paar Tage vorher schon da sind. Mhm. Also ich fand das toll. Ich müsste lügen, ich habe unheimlich viel gesehen. Also Australien war ich, glaube ich, nicht. Und Neuseeland, das war so einer der wenigen.
Sonst, wenn man so eng auf eng ist, duzt man sich dann? Oder?
Auf keinen Fall.
Nein, ne?
Nein, nein. Das geht gar nicht. Also es ist ja eine Distanz auch da. Ja. Das ist ganz wichtig, denke ich mal, ohne jetzt einen Vortrag zu halten über Personenschutz. Aber erst recht, wenn man in einer Familie auch tätig ist oder mit bestimmten Personen zu tun hat, brauchen sie Distanz. Und ich will nicht wieder auf die Remsweinführung zurückkommen, aber auch da ist es wichtig, zu den, nicht das Opfer hat man ja nicht, aber die Angehörigen des Opfers, Ehefrau, Sohn, dass man da die nicht zu nahe rankommen lässt. Ganz gefährlich, meiner Ansicht nach, weil sie dann in ihren Entscheidungen irgendwo beeinflusst werden. Ja, ja. Und sie müssen eine gewisse Distanz haben. Ja. Und erst recht auch zu einer geschützten Person.
Waren Sie bewaffnet zu der Zeit? Dann?
Immer. Natürlich.
Okay.
Ja.
Gut.
Auch mit richtiger Munition.
Ja, das hoffe ich doch. Ne? Dass wir ja nicht mit warmer Luft geschossen hätten.
Ja,
okay, genau. Wir waren jetzt beim Jobwechsel.
Jobwechsel.
Ich muss aufpassen. Ich habe mal bei einem ABC habe ich tatsächlich meinen Buchstaben vergessen oder unterschlagen. Das wurde mir dann später von einem Hörer dann um die Ohren gehauen.
Da hat einer aufgepasst.
Ja. Der hat dann auch im Podcast dann runtergeschrieben, hier, wo ist denn der Buchstabe? Ich weiß nicht mehr, welcher es war. Ne? Also ich muss hier genau aufpassen.
J hatten wir jetzt. Vielleicht nochmal, wenn Sie das nochmal ansprechen. Ich möchte betonen, dass das für mich eine wichtige Sache war, wo man auch viel Mut brauchte. Das ist, glaube ich, auch wichtig für den einen oder anderen Zuhörer, der vielleicht vor so einer Problematik steht.
Als Personenschützer meinen Sie?
Nein, ich meine jetzt überhaupt den Jobwechsel.
Ach so.
Den Jobwechsel von einer gesicherten Funktion mit Rente und mit Pensionsanspruch und pipapo und hin und her, hin zu einer neuen Aufgabe, wo sie gar nicht wissen, was auf sie zukommt, aber die Beschreibung und die Möglichkeiten, die sie dort haben, ausgezeichnet sind und toll sind und wo sie dann auch merken, mit welcher Begeisterung man dann rangehen kann und der Mut wird belohnt.
Mhm. Tatsächlich ist es ja in Wolfsburg nicht so selten vorgekommen, dass sich das Werk, so möchte ich es mal sagen, in der Polizeiinspektion bedient hat, sagt man sich.
Ja, ich will es auch nicht auf das Werk in Wolfsburg reduzieren. Ja. Sie sagten eingangs zu Recht, ich bin der Leiter der Konzernsicherheit gewesen. Ja. Ich habe die auch erst aufgebaut. Und das verstehen, glaube ich, auch viele nicht. Der VW-Konzern besteht aus der Marke Volkswagen, aber da kommt noch Audi dazu, Porsche dazu, Bentley dazu, Skoda dazu, Seat dazu, MAN, Scania, Traton und Ducati und Lamborghini. Die können unendlich, das gehört alles zum VW-Konzern. Und das heißt, wenn Sie dort der Sicherheitschef sind vom VW-Konzern, sind Sie derjenige, der auch bei Audi, ist schon schwierig genug, oder bei Porsche noch schwieriger, aber auch bei Skoda und Seat und wie auch immer, zumindest Richtlinien rüberbringt oder Mindestmaßnahmen, Mindestdinge.
Stichwort Abwehr.
Ja, zum Beispiel. Prävention in erster Linie.
K wie Kriminalität.
Ja.
Was meinen Sie? Warum werden Menschen kriminell? Sowohl im Milieu auf der Hamburger Reeperbahn als auch bei einem Konzern. Ich habe es oft genug vor Arbeitsgerichten erlebt. Da sind Menschen, die haben Einkommen. Meine Güte, ne? Da kann man wirklich ein gutes Leben mitführen. Und dann fängt die plötzlich an, ihren Arbeitgeber zu bescheißen. Und nicht nur, sage ich mal, im kleinen Euro-Maßstab, sondern da geht es um richtige Summen. Und da fragt man sich, Gott, warum? Einfach.
Um das vielleicht aufzunehmen, Kriminalität bei VW gibt es wie in jeder anderen Großstadt. Wir haben über 600.000 Menschen, beschäftigen wir weltweit. Ja. Wir bauen jeden Tag über 40.000 Autos. Wir waren mal weltgrößter Automobilhersteller der Welt und sind jetzt immer noch größter von Europa.
Ich finde schön, dass Sie noch sagen wir. Ne?
Ja, also natürlich, ne? Gehöre auch noch dazu irgendwo. Und natürlich gibt es dort überall Menschen, auch wie in der gesamten Gesellschaft. Das ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ja. Und deswegen gibt es auch bei VW Kriminalität, logischerweise. Aber warum man kriminell wird, da gibt es ja Kriminologen, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen.
Was meinen Sie denn?
Also es gibt einen Kriminologen, der heißt Dürkheimer. Mhm. Ich durfte ja auch in meiner Ausbildung ein bisschen studieren und machen und tun und bis hin zu Jodeldiplom und Master und alles Mögliche. Und dieser Dürkheimer, ein Franzose, der hat das sinngemäß gesagt, dass man natürlich versucht, Ziele zu erreichen. Und auf diesem Weg dorthin, Ziele zu erreichen, gibt's Wege, die sind, ich sage es mit meinen Worten mal, die sind erlaubt. Sie arbeiten, ich arbeite, verdienen Geld und wir wollen uns ein Auto kaufen und dann haben wir irgendwann genug Geld oder nehmen Kredit auf und kaufen uns ein Auto. So. Und es gibt andere Menschen, die sagen, so lange will ich gar nicht warten. Das gab's nach der Öffnung. Ich will nach Mallorca, ich will ein Auto haben, ich will Marlboro rauchen, ich will dieses und ich will das. Und nicht, dass man das erstmal sich erarbeiten muss, sondern das will ich sofort. Mhm. Und davon gibt's auch einige. Das liegt an Erziehung, das liegt an Genetik, das liegt an so vielen anderen Sachen, Umwelt und sozial, wie man sozialisiert worden ist. Und der geht den Weg zum Auto, indem er sich das nächste Auto nimmt, aufbricht und losfährt.
Tja.
Das ist so ein Beispiel. Und das ist so beim Einkaufen. Wir gehen hin, tun unsere Waren in den Warenkorb, gehen zur Kasse bezahlen und andere nehmen ihre Ware und gehen raus, ohne zu bezahlen.
Ja, aber warum machen Menschen, die eigentlich sich alles leisten können, warum gehen die so ein Risiko ein? Ja,
das ist eine spezielle Frage.
Ist es um das Risiko gehen?
Ja, ich denke, dass es eher um Macht geht. Mhm. Mit vielen Dingen geht es um Macht. Um Cleverness, dass man dem anderen oder anderen überhaupt beweisen will, wie toll man ist. Also gerade in dieser Ebene, die Sie ansprechen, da gibt es einen großen Betrüger, jetzt komme ich nicht auf den Namen, aus Hamburg natürlich, wo sonst her, der nach Südafrika abgehauen ist, Jürgen Haxen. Der hat das ausgenutzt. Der hat diese ganzen reichen Leute vorgeführt und der hat denen erklärt, wenn du bei mir 1 Million anlegst, kriegst du innerhalb von 3 Monaten 2 Millionen, um das verkürzt darzustellen. Und wie so ein Schneeballsystem hat er das auch geschafft. Den einen oder anderen hat er nach 2-3 Monaten 2 Millionen gegeben. Die waren begeistert. Und die haben gleich gesagt, ich investiere wieder. Und so hat er
dann die Gier.
Jede Menge abgezockt. Und es gibt viele Leute, die, glaube ich, auch die Unternehmen so abzocken wollen und die im Prinzip auch sich ungerecht behandelt fühlen. Die denken, sie müssten doch eigentlich wesentlich mehr Anerkennung haben, höhere Position haben und Ähnliches mehr. Und das zu erkennen, ist unter anderem unsere Aufgabe, wenn wir intern für Sicherheit sorgen. Mhm. Schwierig genug und spannend. Ja.
Spannend. Ja. Buchstabe L, Lehren. Lehren aus Ihrem Berufsleben. Was würden Sie gern jungen Menschen mit auf den Weg geben? Was sind so die wichtigsten Erkenntnisse?
Also man kann das, oder ich kann das sehr, sehr deutlich sagen, und das ist aber sehr hoch gegriffen. Ich denke, man muss im Berufsleben Spaß haben. Das ist eine Überschrift für so eine Spaßgesellschaft. Spaß ist vielleicht auch nicht unbedingt der richtige Ausdruck. Freude, Zufriedenheit, dass man also nicht morgens aufsteht, das war immer mein Ziel, morgens nicht aufsteht und sagt, ach du Scheiße, jetzt muss ich 8 Stunden irgendwo hin und ich bin froh, wenn ich Feierabend habe, ich bin froh, wenn ich Urlaub habe, bin froh, wenn ich in den Ruhestand gehe. Mhm, wenn man das nur macht, dann sollte man sich überlegen, ob man den richtigen Job hat. Und natürlich muss man schauen, dass man einerseits, das ist ganz schwierig, oder ich sag's nochmal für mich, ich habe von nichts eine Ahnung. Ich bin ein Allrounder. Mhm. Ich bin kein Spezialist. Ich bewundere Menschen, die ein Spezialwissen haben. So haben wir, sagen wir mal, Kunst oder, mir fällt immer Boris Becker ein. Ne? Tut mir leid, aber Boris Becker ist für mich so ein Tennisspieler gewesen, Weltklasse. Was anderes kann er aber auch nicht. Oder ein Klavier, denke ich mal.
Ja.
Will ich nicht zu nahe, ich mag ihn sehr. Oder ein Klavierspieler, der kann Klavier spielen.
Ja.
Wenn der aber jetzt, ich sag einfach mal, sich eine Aktie kaufen will, dann weiß er nicht, was er machen soll, braucht einen Berater. Also es gibt diese Spezialisten, die sind toll, die sind richtig gut auf ihrem Gebiet. Wer das erkennt, das ist auch Auftrag der Eltern, denke ich, oder der Freunde und der Umwelt, des Umfeldes eines Menschen, zu erkennen, pass auf, das kannst du gut. Versucht das zu machen. Ich merke das in Talkshows öfters, wenn dann Schauspieler darüber reden, dass alle gesagt haben, die Eltern angefangen und die Freunde, hey, bist du bescheuert, lern was Anständiges, werd Bankkaufmann oder Versicherungskaufmann oder so. Und die haben trotzdem gesagt, nein, ich will es tun. Und sind heute begeistert, dass sie es gemacht haben. Also diese Authentizität, dass man authentisch ist, dich wiederfindet. Mhm. Aber für einen wie mich, der im Allrounder ist, der im Prinzip alles kann, aber alles nur so ein bisschen. Mhm. Also beim Sport wird das deutlich. Ich kann Fußball, Handball, Tischtennis, Tennis. Ich könnte golfen, wenn ich wollte, mache ich aber nicht. Und alle anderen Sportarten, wahrscheinlich auch Schwimmen und sonst was. Aber eben immer nur so ein bisschen.
Okay.
Und dann kann man eigentlich nur suchen, dass man irgendwas findet wie Manager.
Also halt noch fest, Spaß an der Aufgabe haben, selbst wenn auf einen geschossen wird.
Ja? In dem Augenblick wahrscheinlich nicht.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ja, ein hochinteressantes Gespräch mit Dieter Langendörfer mit den Fragen von A bis L. Wir machen jetzt an dieser Stelle einen kleinen Break und ich verweise auf den zweiten Teil unseres Podcasts mit Dieter Langendörfer. Dann wird er die Fragen M bis Z beantworten.